Schön, wie das tönt, he? Es tut gut, so zusammen zu singen. Merci, Lobpreisteam, für das Leiten. Wir kommen zur Predigt. Und heute werde ich von einer ganz besonderen Person übersetzt. Meine Rahel übersetzt nämlich heute Morgen. Und ich habe mir überlegt, ob wir echt Plätze tauschen. Ob sie da vorkommt, die Predigt machen und ich würde übersetzen. Und ich glaube, sie würde das sehr, sehr gut machen. Sie will das aber nicht. Jetzt müsst ihr halt mit mir zufrieden sein. Ist halt so. Jona. Ich lese euch den Text aus Jona 3, Verse 3 bis 10. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Das ist der Text von heute. Es ist schon manches Jahr her. Am 11. September 2001, da hat die USA einen grossen Anschlag erlebt, einen Terroranschlag. Und während vielen Wochen hat sich die USA überlegt, wie sie auf diesen Anschlag reagieren sollen. Und dann hat sich der Zürcher obdachlose Pfarrer Ernst Sieber eingeschaltet. Er hat, jetzt müsst ihr hören, vielleicht wisst ihr das schon, Kontakt mit den Taliban aufgenommen. Hat sich beim Außenminister gemeldet, ist nach Afghanistan gereist, nach Pakistan und hat vorgeschlagen, sich als Vermittler einzubringen zwischen den Taliban und den USA. Wir wissen, bewegt hat das nicht so viel. Aber es ist dem Pfarrer Sieber noch nicht um das gegangen. Er hat gesagt, jetzt kannst du das einblenden, das Zitat: Es geht nicht darum, dass man erfolgreich ist, sondern dass man es versucht. Ich konnte das Zitat nicht mehr ganz genau verifizieren. Ich habe es einfach noch so in Erinnerung, wie er das gesagt hat. Es braucht doch ein gewisses Mut, sich als Vermittler zwischen diesen zwei Konfliktparteien einzubringen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Er hat es aber gemacht und in dem ist er vielleicht am Jona sein Beispiel ein bisschen nachgeeifert. Oder Jona war mit einer ganz grossen Übermacht konfrontiert gewesen. Wir haben in dieser Predigserie, wo wir dran sind, schon verschiedene Texte angeschaut. Kannst du uns da die Übersicht zeigen? Das Buch von Jona, das ist in 2 grosse Teile aufteilt, die praktisch identisch strukturiert sind. Man sieht, dass in 2 Situationen Gottes Wort zum Jona kommt. Und zweimal sehen wir, wie eine Schiffsmannschaft und Bewohner von Ninive mit dem Jona konfrontiert sind. Und zweimal sehen wir, wie Gott dem Jona begegnet und ihn in einem Gespräch begegnet. Also zwei Texte, die sehr identisch strukturiert sind. Und wir haben auch schon verschiedene Texte angeschaut. Nämlich das erste Mal, wo das Wort von Gott zum Jona kommt, da dreht er sich um und geht in die andere Richtung. Gott sagt im Gang nach Ninive, Gott mag die Gewalttaten von Ninive nicht mehr länger anschauen und der Jona soll das konfrontieren. Und der Jona geht in die andere Richtung. Er geht nach Jaffo, nach Tarsis gehen, steigt in ein Schiff ein, Gott schickt einen Sturm. Der Jona wird über Bord geworfen und sinkt auf den Boden vom Meer runter und dort schickt Gott den rettenden Fisch und begegnet dem Jona in diesem Fisch. Das so der erste Teil kurz zusammengefasst. Und wir haben in der letzten Predigt geschaut, wie das Wort von Gott noch einmal zum Jona kommt. Noch einmal mit dem genau gleichen Auftrag. Er soll nach Ninive gehen und das mal ist der Jona gehorsam, wenn auch widerwillig. Aber er geht. Er geht nach Ninive. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer anschauen. Ninive. Das ist eine verrückte Stadt. Der Jona ist, kannst du die nächste Folie zeigen, Prophet in Israel unter dem König Jeroboam II. Das ist so um das Jahr 700. 55 ungefähr. Man weiß es nicht ganz genau. Aber etwa 755 vor Christus ist der Jona ein Prophet im Nordreich von Israel, in der Hauptstadt Samaria. Und dort dient er am König. Ein grosser Find im Norden von Israel ist das grosse Volk Assyrien. Die Hauptstadt ist Ninive. Und die Gross macht Ninive, die wird immer grösser, erobert immer mehr Länder, ist eine regionale Macht, eine Weltmacht in diesem Gebiet und unterdrückt auch Israel. Wird ihnen gefährlich, dass sie sogar im Jahr 722 vor Christus das Nordreich Israel einnehmen, zerstören und ins Exil führen. Assyrien überlebt als Grossmacht allerdings nicht sehr lang. Im Jahr 612 vor Christus wird es dann durch Babylonier angegriffen, erobert und zerstört. Das ist ganz grob die Zeitlinie, die wir ein bisschen sehen von diesem assyrischen Volk. Assyrien mit der Hauptstadt Ninive hat einen schrecklichen Ruf. Es wird oftmals als Terrorstaat bezeichnet, sie haben ganz blutige Kriege geführt. Der Prophet Nahum im Alten Testament geht ganz stark auf das ein und kündigt das Gericht an über dieser Stadt Ninive und sagt, das sei eine Blutstadt. Also da gibt es ganz furchtbare Berichte von dieser Stadt. Das ist Ninive, das ist die Stadt, wo der Jona hergehen soll. Und mir hat das, die Beschreibung, die ich gelesen habe, an eine ganz moderne Gesellschaft erinnert. Und zwar ist etwa so in den 80er Jahren, vielleicht hat die eine oder andere von euch das gehört, in Brasilien, irgendwo weit weg von der Zivilisation, hat ein kleines Mädchen einen Klumpen Gold gefunden. Das ist in einer Region, das heisst Serra Pelada. Und dann ist dort ein riesiger Gold Rush entstanden. Ein Gold Rush, der sehr unkoordiniert war und ganz viele Leute sind hergeströmt, Hunderte und Tausende, und haben angefangen, Gold zu schürfen und eine riesige Mine graben. Und kannst du hier das Bild zeigen? Der Fotograf Sebastio Salgado ist in den 80er Jahren mit dem Fotoapparat in die Mine abgestiegen. Und er stellt fest, keiner ist gewaltsam hierhin gebracht worden. Aber einmal hier werden sie alle zu Sklaven ihres Goldtraumes und müssen bleiben. Also es ist ein Ort geworden von schrecklicher Gewalt, Unterdrückung, Krankheiten, Prostitution. Mit der Zeit sind sie so tief abgegraben, dass sie das Grundwasser erreicht haben und plötzlich hat sich die Mine mit Wasser füllen und heute ist dort ein grosser See zu sehen. Als ich Ninive gelesen habe, ist mir die Geschichte von Serra Pelada in den Sinn gekommen. Und jetzt soll der Jona nach Ninive gehen, in diese Stadt. Die nächste Folie. Der Jona geht nach Ninive, er ist gehorsam und wir sehen, wie der Text Jona auf dem Schiff und Jona in Ninive fast wieder identisch strukturiert sind. Wir sehen, beide Mal kommt das Wort von der Warnung. Beides Mal sehen wir die Antwort, eine ist die Antwort von der Schiffsmannschaft und nachher die Antwort von der Stadtbewohner. Beide Mal sehen wir die Antwort der Leiter, eines vom Kapitän und das zweite Mal die Antwort vom König. Und beide Mal sehen wir, wie eigentlich die Antworten besser waren als die vom Jona. Also der Jona in dieser Geschichte kommt immer wieder denkbar schlechter weg. Ist das nicht manchmal noch ermutigend zu sehen? Manchmal kann mich so gut identifizieren mit dem Jona. Und in dieser Geschichte geht es auch nicht unbedingt um die Schiffsmannschaft und um Ninive. Es geht doch immer wieder um das Herz von Jona, das Herz von Israel, um das Herz von der Kirche, um das Herz von uns. Um das geht es in dieser Geschichte immer und immer wieder. Und so geht der Jona widerwillig nach Ninive und predigt dort. Ninive, man vermutet, dass es vier Städte waren, etwa 100 Kilometer hat man zu Fuß gehabt, um die alle zu erreichen. Darum hat er 3 Tage gehabt. Und er geht dort her und predigt vermutlich auf der Strasse eine ganz einfache und eine ganz kurze, prägnante Botschaft. Ninive wird zerstört. Punkt. Das ist eine Predigt. Ninive wird zerstört. Vermutlich hat er noch etwas mehr dazu gesagt, dass Gott ihre bösartige Gewalt ablehnt, aber grundsätzlich ist die Predigt, Ninive wird zerstört. Er fügt vorher noch einen kleinen Satz an und sagt, es wird nicht sofort zerstört, sondern 40 Tage. In 40 Tagen wird es zerstört. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Warum 40 Tage? Ist das einfach noch ein bisschen rauszögern? Es gibt gewisse Bibelübersetzer, die sagen, die 40 Tage, da ist ganz bewusst eine Aufforderung an Ninive. 40 Tage hat er Zeit zum Umkehren. Und wenn denen 40 Tage nichts passiert, dann wird die Stadt zerstört. Also wie eine Aufforderung zur Umkehr. Darum die 40 Tage. Man hat es verschieden gesehen, aber mir hat es noch überzeugt, in 40 Tagen kehrt um und sonst wird es zerstört. Das ist die Predigt, die der Jona dort predigt. Und das ist die Antwort von Ninive, von diesen Leuten dort, sehr eindrücklich. Vermutlich ist der Jona der erfolgreichste Prediger, der erfolgreichste Evangelist, den es je gegeben hat. Eine kurze Botschaft in den Strassen von Ninive und die Leute, die zulassen, sind tief angesprochen. Etwas in ihnen bewegt, etwas in ihnen spricht an. Sie sagen, der hat auch recht. Sie anfangen Trauerkleider anziehen, sie anfangen fasten, sie erkennen, dass ihre Gewalttaten, ihre blutigen Gewalttaten vermutlich falsch sind und dass es dann ein Gott ist, der sie konfrontiert und sie kehren um. Es entsteht eine grosse Bewegung in den Strassen. Und die Bewegung, die kommt bis zum König, bis zum Leiter von dieser Stadt oder von diesem Weltreich. Und sogar der König, sich das vorstellen, der König legt sein Königkleid ab, ein Zeichen von seiner Autorität, legt er ab und er zieht Trauerkleider an, fängt an zu fasten, sitzt in Sand und befiehlt, dass das ganze Volk soll umkehren, soll fasten, soll trauern, soll Trauerkleider anlegen, soll von diesen blutigen Taten wegkommen, in der Hoffnung, vielleicht würde Gott ja sein Gericht zurücknehmen. Jetzt ist schwierig abzuschätzen, wie tiefgreifend das diese Umkehr war. Weil wenn man andere Bibeltexte anschaut, wenn man die ganze Geschichte anschaut, die Geschichtsschreibungen von Assyrien, dann stellt man eigentlich nie fest, dass es in Assyrien irgendeinen Punkt gegeben hat, wo das Volk ganz wesentlich eine Umkehr gemacht hat. Ihr habt es vorhin gesehen, ganz im Gegenteil. 50 Jahre später greifen sie Israel an, das Nordreich, und zerstören Israel. 130 Jahre später werden sie selber von den Babyloniern erobert. Also wie tiefgreifend, dass die Umkehr passiert ist, wie historisch, ist manchmal noch schwierig abzuschätzen. Aber das ist sekundär. Um das geht es eigentlich nicht unbedingt. Es geht hier um etwas anderes. Es geht hier darum, wie reagiert Gott auf ein Volk, das umkehrt. Und diese Antwort ist absolut eindrücklich. Gott sieht, wie das Volk und wie der König umkehrt und sein Herz geht raus. Sein Herz geht zu diesen Leuten und er sagt, es tut mir leid, ich will sie nicht zerstören, sie kehren um, ich bin barmherzig mit ihnen. Gott ist barmherzig, sogar mit einem Volk von Ninive, wenn sie umkehren. Und das sagt ganz viel aus über das Herz von diesem Gott. Um das geht es in dieser Geschichte. Ein paar hundert Jahre später, da wird die Stadt Jerusalem, das man von den Babyloniern erobert und zerstört. Und dort ist der Prophet Jeremia, der in den Klagenliedern mit dieser Frage ringt. Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du zu, dass die Stadt zerstört wird? Und der Prophet Jeremia in den Klagenliedern, ganz in der Tradition von Jona, kommt zum Schluss, kannst du uns das zeigen? Wenn der Herr einen Menschen verstößt, ob Jerusalem oder Ninive, dann verstößt er ihn nicht für immer. Auch wenn er straft, erbarmt er sich wieder. Unfassbar groß ist seine Güte, denn es bereitet ihm keine Freude, die Menschen zu strafen und leiden zu sehen. Das ist die Kernbotschaft der Klagenlieder und wahrscheinlich auch eine Kernbotschaft vom Prophet Jona. Ja, Gott zeigt am Mensch Grenzen auf und sagt, bis daher und nein. Und wenn du nicht umkehrst, dann hat es eine Konsequenz. Aber das macht ihm nicht Freude. Zinnerst innen ist er barmherzig, mit einem weiten Herz. Und wahrscheinlich noch der klarer Einblick ins Herz von Gott sehen wir nachher im Neuen Testament bei Jesus. In Matthäus 11 ist der einzige Text in der ganzen Bibel, der uns zeigt, was im Herz von Gott das innerste innen passiert. Er sagt dort, kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Also, sanftmütig, barmherzig, das Innerste innen ist das Herz von dem Gott. Auch wenn er manchmal klare Linien aufzeigt, bis dahin, wie bei Ninive. Wir haben heute einen Missionsgottesdienst, wo wir heute ganz bewusst Kurzzeitmissionare, solche, die für kurze Zeit im Ausland waren oder waren, ein bisschen wie ins Zentrum rücken. Und Jona, ich würde jetzt mal behaupten, war auch noch Kurzzeiter. Vielleicht anfügen, sein Grab hat man irgendwo noch in Ninive gefunden. Ob das genau so ist, weiß man nicht. Aber sein Einsatz ist dort wahrscheinlich nicht allzu lang gegangen. Ich habe es spannend gefunden, der Jona und sein Auftrag, den er hat bekommen, ein einen grösseren biblischen Kontext anzuschauen. Und zwar hat die Schweizerische Evangelische Allianz letztes Jahr beschrieben, wie das sie die Mission der Kirche verstehen, was das beinhaltet. Und sie sind zum Schluss gekommen, die Mission der Kirche beinhaltet 5 Aspekte. Kannst du uns das zeigen? Die Mission beinhaltet Verkündigung, die gute Botschaft bringen. Sie beinhaltet Befähigung, Jüngerschaft, Gemeindebau, also Kirchenbau. Sie beinhaltet Barmherzigkeit, also Diakonie, die sozialen, körperlichen Anliegen. Sie beinhaltet Gerechtigkeit, gesellschaftliche Transformation. Da gehört Politik dazu, dass es gerechte gesellschaftliche Strukturen gibt. Und sie beinhaltet die Pflege von der Schöpfung, dass man zur Schöpfung Sorge trägt. Und dann kann man so ein Profil erstellen. Und ich habe mal probiert, vom Jona ein Profil zu erstellen. Ich würde ihn so einordnen, dass er auf der Gerechtigkeit, auf der gesellschaftlichen Transformation unwahrscheinlich stark war. Die brutale Gewalt hat er angeprangert. Und wahrscheinlich war er bei Verkündigung auch ziemlich stark gewesen. Als Prophet, er sagt, 40 Tage hat er Zeit, da ist Zeit für die Umkehr. Diese 2 Aspekte. Jetzt, wenn man schaut, die Pflege der Schöpfung, ich habe es nie gesehen im Buch Jona. Befähigung, Jüngerschaft, wahrscheinlich auch nicht so. Barmherzigkeit ist wahrscheinlich noch grosszügig aufgezeigt, wenn ich es hier so zeige. Er hat das nicht, also man sieht es immer nicht in den Texten. Und das ist ein Profil. Jetzt ist es natürlich spannend zu sehen, was ist dein Profil? Wie würdest du dich denn einordnen? Wie würden wir uns als Gemeinde einordnen? Wo sehen wir so ein bisschen unseren Auftrag, unseren Schwerpunkt? Ich möchte noch ein modernes Beispiel nehmen von einer Person, die ich vermute, hat wahrscheinlich ein kleines ähnliches Profil wie der Jona gehabt. Und zwar ist das der Martin Luther King Jr. Oder Martin Luther King ist ursprünglich Pastor gsi und er hat aber in einer Gesellschaft gelebt, wo die afroamerikanische Gesellschaft von ihnen Recht beschnitten hat. Sie hatten viel weniger Recht gehabt und ihn hat das zusammen mit einer Gruppe ganz stark betroffen und er hat sich entschieden, etwas dagegen zu machen. Ich würde sagen, er ist auf der Verkündigung und auf der Gerechtigkeitsseite, gesellschaftliche Transformation, unwahrscheinlich stark gewesen. Und so hat er in einer ganz berühmten Rede, und kannst du uns das zeigen, von einem Traum geredet. Er hat gesagt, ich habe einen Traum. Schwarze Jungen und schwarze Mädchen werden sich mit weißen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüdern die Hände reichen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden wird und alle Menschen sie gemeinsam sehen werden. Also das ist einer, der ganz starken Gerechtigkeitssinn hat in der Gesellschaft und entschieden hat, ich mache etwas dagegen und gleichzeitig eine starke Gabe vor Verkündigung. Er hat seinen Einsatz für Gerechtigkeit immer biblisch-theologisch bei Jesus begründet. Und so hat er etwas angestoßen, wo eine Bewegung in Gang gebracht hat, eine Bewegung, die bis heute wichtig ist, die aber bis heute noch nicht erfüllt ist. Ich habe einen Traum. Der Jona war nicht ein grosser Träumer. Er hatte nicht die grossen Visionen. Und mir geht es ja manchmal ähnlich. Ich bin vielleicht auch nicht der mit den ganz grossen Visionen. Aber der Jona war gehorsam. Er war gehorsam dem Gott gegenüber, der einen grossen Traum hatte. Auch wenn der Jona keinen grossen Traum hatte, Gott hat einen grossen Traum gehabt. Ich denke, bei Jesus sehen wir, dass Gott von einer versöhnten Gesellschaft träumt. Eine Gesellschaft, die mit ihm versöhnt ist, die aber auch untereinander versöhnt ist. Und das ist für mich ein bisschen die Frage an dich, an uns, wo können wir an diesem Traum teilhaben? In unserem Alltag, in unseren einfachen Beziehungen zur Nachbarschaft, wo kannst du dem Traum von Gott teilnehmen? Das wollte ich euch mitgeben, auf den Weg geben. Und wir dürfen jetzt, darf der Beat Jost führen, bitte. Wir werden jetzt einen kurzen Einblick haben in Einsätze von diesen Kurzzeiter, die an so einem grossen Traum von Gott nachgehen. Merci, Beat.
Super, ja, vielen Dank. Ja, du, von Traum redest, die jungen Leute, die unterwegs sind vom EGW Biel, irgendwo in der Welt, die sind auch alle mit einem wunderbaren Traum unterwegs. Und heute ist es ein Vorrecht für uns, für die zu beten, sie zu denken und auch ein bisschen ihnen zuzuhören. Jetzt, die letzten paar Tage, bin ich im Kontakt mit den jungen Leuten, es sind 5 momentan. Und es war richtig eine Freude zu sehen, wie die eben unterwegs sind und auch wie sie ganz anders unterwegs sind und ganz anderen Ort. Wir haben jetzt von 4 von diesen 5 haben wir ein kleines Clip von 2 Minuten jeweils. Und wir haben auch noch Langzeiter ja auch noch draus. Und jetzt möchte ich euch bitten, wenn ihr das hört und auch die Langzeiter im Kopf behaltet, was fällt noch auf? Ich frage dann am Schluss, was noch aufgefallen ist in Sachen Einsatzort. Also natürlich gut zuhören, zuschauen. Wir fangen an mit dem Nino. Der Nino ist wieder zurück. Er ist im Einsatz gesehen und ist hier unter uns. Und wir werden jetzt von ihm zuerst mal seine 2 Minuten hören und schauen.
Sukuni sa, asimutanga ngai deseta. Sebelewe, wena munna
Prima, merci vielmals. Unsere Weltreise geht weiter vom schönen Afrika aus schönen Lateinamerika auf Costa Rica zur Céline.
Hallo liebes EGW, guten Morgen. Ich bin seit 3 Monaten hier in Costa Rica auf einer E-Man-Base am Dienen und ich durfte schon ganz viele verschiedene Sachen dürfen miterleben, mitarbeiten und es macht mir sehr viel Spass. Es ist sehr schön hier zu sein. Und im Moment haben wir eine DTS, eine Jüngerschaftsschule, am Laufen. Wir haben 10 Studenten und das ist auch schon gerade mein erstes Gebetsanliegen, dass die jungen Studenten einfach dürfen, Gottes Liebe dürfen erfahren, dass er ihre Herzen kann berühren und ihr Leben kann verändern kann, dass sie dürfen offen sein dürfen, für was er zu sagen hat in ihrem Leben. Und der Tier betet bitte auch für mich, dass ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort darf sein und die richtigen Worte kann sprechen kann. Dass ich auch für sie da darf sein, in ihrer guten Art und Weise, und dass ich auch die richtigen Worte für das Gebet finden darf. Etwas anderes Grosses ist die ganze Base. Die ganze Base ist sich am vergrössern. Wir werden neue Mitarbeiter haben auf nächstes Jahr. Gleichzeitig haben wir hier neben uns, seht ihr es vielleicht im Hintergrund, Fundament haben wir gebaut, letzte Woche, für 2 neue Klassenzimmer. Unsere Vision für Base ist es, eine Schule aufzubauen, eine christliche Schule. Und wir haben im Moment einfach Nachhilfeunterricht, den wir dürfen geben. Und es ist ja, schön zu sehen, wie das Fundament da sind für die ersten Klassenzimmer. Es braucht sehr viel Weisheit, die Entscheidungen zu treffen von meinen Baseleitern, dass sie einfach, wie mit Finanzen umzugehen, wie ja, so grosse Entscheidungen einfach auch dürfen, richtig zu treffen. Und es betrifft mich selber nicht, aber betet bitte für sie, dass sie dürfen Weisheit haben und dass sie richtig dürfen vorwärts gehen. Genau. Das ist im Moment so die grössten Updates, die ich habe. Es gibt noch viel zu erzählen, aber ich danke euch einfach vielmals für jede Nachricht, die ihr mir schickt, jeden Bibelvers, für all das Geld, das ihr mir zukommen lasst, für die finanziellen Unterstützungen. Merci vielmals. Ich bin euch sehr dankbar und ich lasse euch lieb grüßen. Ganz liebe Grüße in die Schweiz und ich vermisse euch. Tschüss.
Yes. Jetzt gehen wir unsere Weltreise etwas weiter vom ganz extremen Westen. Gehen wir jetzt ganz in den Osten zur Leona. Sie war ja zu Australien und momentan in Papua-Neuguinea.
Hallo, hallo, liebes EGW. Ich freue mich mega, kann ich euch heute ein bisschen erzählen, wie es mir so geht und wo ich jetzt dran bin. Genau, ich habe meine Lecture Phase schon in Australien gemacht und jetzt sind wir im Einsatz. Und wir sind jetzt gerade in Nepal. Wir waren einen Monat jetzt hier und es war mega cool. Wir haben viel in Gemeinden investiert, in die lokalen Hausgemeinden auch. Wir haben viel Jugendministry gemacht und wir haben sehr viele Teachings gemacht. Und viel, ja, lernen predigen. Das war nicht immer einfach für mich. Aber es hat mich mega herausgefordert, aber im Guten und hat mich mega gestärkt. Und in dem haben wir mega viel gesehen, wie Gott gewirkt hat. Wir haben viele Heilungen gesehen, wir haben Befreiungen gesehen. Ja, wie Leute wirklich zu Jesus gefunden haben. Und es war mega schön, dürfen Zeugen davon zu sein. Und das, ja, das dürfen wir jetzt erleben. Die Zeit jetzt hier in Nepal ist jetzt leider schon durch. Und wir gehen Ende der Woche zur zweiten Location. Und dann sind wir etwa 2 Monate. Knapp 2 Monate in Papua-Neuguinea, wo wir ein ähnliches Ministry machen, der etwas mehr auf Medizin fokussiert. Da dürft ihr sicher für das beten, für viel Bewahrung unterwegs. Wir sind sehr viel am Reisen. Ja, für wirklich ja, Bewahrung, dass uns Gott dort herführt, wo wir sollen sein sollen. Dass wir dürfen sensibel sein für den Heiligen Geist, was er uns sagen genau. Und wir würden auf das Medizinschiff gehen, das Papua-Neuguinea, und das ist im Moment noch kaputt. Dürft ihr sicher auch für das beten, weil wir würden uns alle Hände freuen, darauf zu gehen. Genau. Aber sonst geht es uns gut. Wir sind auch ein bisschen kränkelig, aber das ist nicht weiter traurig oder schlimm. Und genau, sonst geht es uns gut und wir genießen es mega. Habt einen mega schönen Sonntag und seid mega gesegnet. Und ich freue mich, von euch zu hören wieder mal. Genau. Tschüss!
Da wir nicht mehr viel weiter in den Osten gehen können, kommen wir zurück Richtung Westen. Da mit Anna Murhofer in England. Leider hat es nicht ganz geklappt mit dem Clip mit ihr, aber ihr kennt sie ja gut. Ihr wisst, was sie ist. Sie hat eine Bibelschule gemacht in England und ich werde zu England geblieben. Ich arbeite dort in einer Gemeinde mit und ein Projekt für die Stadt, in der sie drin lebt, zu segnen, mit Diakonie, mit Verkündigung. Und wir können für sie beten, für das Projekt, das ACTS heisst, wo sie sich alltag einsetzt dafür. Dann gehen wir wieder weiter zurück in den Westen, das mal auf Kolumbien, zum Debbie.
Guten Morgen, liebes EGW. Ich darf euch jetzt ganz kurz von meiner Zeit in Kolumbien erzählen, wo nächste Woche schon leider zu Ende geht. Genau, und zwar bin ich hier in Antorcha, oder hier im Hintergrund ein bisschen seht. Und das ist eine Bibelschule für Indigene, die mehr von Gottes Wort wollen. Wissen, die ausgebildet werden und dann in ihren Communitäten, dort wo sie wohnen, in ihren Stämmen, können Gottes Wort bekannt machen, zu evangelisieren und Kirchen zu starten. Genau, weil ganz oft sie sind die einzigen Gläubigen in ihrer Familie, in ihrem Zuhause, in ihrer Umgebung. Genau, und darum haben sie auch viel müssen aufopfern, um hier hinzukommen. Und werden dann, wenn sie zurückgehen nächste Woche, zum Teil auch schwierige Situationen ausgesetzt werden, Bestrafungen von ihrem Stamm, wo sie hier sind, wo sie an Gott glauben. Genau, und für das können wir unbedingt beten, genau, dass sie da bereit sind, den Schritt weiterzugehen und das, was sie hier dürfen lernen, das, was sie dürfen erkennen, können anwenden. Genau, jetzt die 2 Monate mit ihnen dürfen verbringen. Gleich Alltag haben wir gehabt und es war ein reichlicher Segen. Ich durfte auch mega viel von ihrer Kultur kennenlernen und durfte von uns daheim erzählen, wie es ist. Und es war ein gegenseitiges Nehmen und ein Gehen. Und ja, es hat mein Herz mit Freude erfüllt. Und genau, das ist jetzt so ein bisschen, was es war. Und ich hoffe, ihr habt den Eindruck. Und ich freue mich natürlich, euch auch wieder zu sehen. Habt einen guten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
Das macht Freude, diese jungen Leute so auf der ganzen Welt zu sehen. Genau, jetzt haben wir noch unsere Langzeiter. Wer weiß, wo unsere Langzeiter momentan sind? Genau, und? Amerika, Zentralafrikanische Republik. Nehmen wir noch Langzeitkandidaten auch noch, die auch Richtung Mittleren Osten werden gehen. Jetzt, wenn ihr das Gesamtbild anschaut, das fällt noch auf. Genau, wir sind auf allen Kontinenten vertreten. Ich finde das wunderschön, wie unser kleines EGW von Biel eine Strahlkraft hat in alle Kontinente der ganzen Welt. Das ist doch wunderschön. Das freut uns und wir hoffen, dass noch viele andere auch werden gehen und wir noch weiter die Strahlkraft behalten können. Aber jetzt wollen wir beten für die Leute und ich würde es gerne so machen, dass wir uns aufteilen. Und zwar schlage ich vor, dass gerne einfach ein Block für jemand anderes betet. Ich würde vorschlagen, dass dieser Block hier rechts von euch aus gesehen für Nino betet, der zwar schon zurück ist, aber wir beten auch für das Land, wo er gesehen ist. Also für Lesotho, betet für das. Dann hier der Mittelblock, so bis etwa Mitte, sagen wir mal bis zum Marcel ungefähr. So ein bisschen der Vorderblock, kann beten für Celin und Costa Rica. Nachher hier links von eurer Seite für die Leona und Papua Neuguinea. Dann hinten in der Mitte für das Debbie in Kolumbien und hinten links für die Anna in England. Und der Hinterblock rechts von euch aus gesehen, betet für die nächste Welle von Kurz- und Langzeitern. Wir möchten gerne noch viel mehr aussenden aus unserem EGW für die Welt. Zegnen, betet für die nächsten Kandidaten, dass wir das nächste Mal Kurzzeiter Missionsgebetszeit haben, dass wir dann gar nicht mehr genug Platz haben, für die alle zu beten. Dann haben wir so 2-3 Minuten, die ich gerne mit eurem Nachbarn zusammen beten. 2 bis 3 Leute, 2-3 Minuten für die Anliegen, die ihr gehört habt. Und eben immer auch für das Land, wo sie momentan drin sind.